ARD. Hallo, ich bin Iska Schriegelmann und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nur mir so geht, sondern euch vielleicht auch. Ich finde, es ist viel anstrengender geworden, mit dem ständig wechselnden Wetter klarzukommen. Mal totales Schwitzen bei sengender Hitze, dann wieder Starkregen, Gewitter und Hagel. Es fühlt sich einfach anders an als früher. Und das schlägt sich auch in den Meldungen jeden Tag nieder. Meldungen von Naturkatastrophen, von Überschwemmungen, von Dürreperioden. Die Wissenschaft beschäftigt das natürlich auch. Und deswegen haben wir hier unsere neue Interviewreihe bei EQ. Die heißt Forschung unter Druck. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, die in einem Bereich arbeiten, wo es um besonders drängende Probleme geht. Probleme, die uns alle direkt betreffen und für die möglichst schnell eine Lösung gefunden werden muss. Die sengende Hitze zum Beispiel, die zu Dürre und Ernteausfällen führt und die für viele Menschen lebensgefährlich werden kann. Oder extreme Wetterereignisse wie Starkregen, der verheerende Überschwemmungen verursacht. Wie ist diese Situation einzuschätzen? Und an welchen Lösungen wird unter Druck gearbeitet?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Mir gegenüber sitzt jetzt Professor Matthias Garschagen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Humangeographie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort werden Risiken und Anpassungsmöglichkeiten der Menschen in Bezug auf Naturgefahren und die Auswirkungen des Klimawandels untersucht. Herr Garschagen, ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Was macht Ihnen denn momentan am meisten Sorgen? Für welche Klimaauswirkungen müssen wir Menschen uns besonders wappnen?
Ja, zunächst vielen Dank für die freundliche Einladung. Schon mal eine sehr gute und schwierige und wichtige Frage, mit der wir da einsteigen. Also welche Dinge machen am meisten Sorgen? Wir sehen sicherlich, wenn wir hier in unseren Breitengraden schauen, dass Dinge wie die Zunahme an Starkniederschlagsereignissen, an Sturzfluten uns große Sorgen machen. Das ist der eine ganz große Punkt. Der zweite große Punkt ist sicherlich die Hitze, zunehmende Hitzewellen in der Intensität und in der Dauer, die sie haben. Und das führt auch zu wirklich zunehmenden Auswirkungen. Das sehen wir in der Gesundheit und in anderen Feldern. Und dann drittens ist es sicherlich auch in vielen Bereichen die Wasserknappheit und alles, was damit einhergeht, Wasserverfügbarkeit, Auswirkungen auf Ökosysteme, Käferbefall und alles, was so damit einhergeht. Das sind vielleicht mal drei Dinge, gibt noch andere Dinge, die Sorgen machen, aber mal drei ein richtig dicke Gebiet. Bretter, womit wir anfangen können. Ja.
Hört sich so an und mir fällt noch was ein, nämlich das Ansteigen des Meeresspiegels mit seinen Auswirkungen. Das haben Sie ja auch untersucht, ja, in Ihrer Studie mit Ihrem Team letztes Jahr. Was kam denn dabei raus?
Absolut. Also wir haben uns zum ersten Mal angeschaut, wie Küstenstädte weltweit sich anpassen an Stürme und vor allem eben auch den Meeresspiegelanstieg. Und die beiden Dinge gehen ja häufig miteinander einher. Und wir haben uns eben angeschaut, wie gut kommen sie voran in der Klimawandelanpassung. Also in Dingen wie Ertüchtigung des Küstenschutzes, Umsiedlungen, wo es notwendig ist, den Abbau von sozialer Verwundbarkeit, wenn man in viele Bereiche Asiens und Afrikas denkt. Also da sind Slumgebiete, die hoch exponiert sind dem Meeresspiegelanstieg gegenüber. Das haben wir uns angeschaut. Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass viel getan wird. Es wird viel experimentiert. Aber unterm Strich sind wir nicht schnell genug mit der Klimawandelanpassung. Und der Wandel, den wir sehen, der ist auch nicht tief genug. Wir denken immer noch, dass wir mit alten Rezepten diese zukünftigen Probleme lösen können. Und das wird an seine Grenzen stoßen. Also von daher, es tut sich vieles, aber es tut sich nicht schnell genug, umfassend genug, tiefgehend genug.
Ja. Deswegen heißt ja unsere Reihe Forschung unter Druck. Man könnte auch sagen, eigentlich Menschen unter Druck, weil die müssten sich ja anpassen. Sie haben jetzt gesagt, es wird viel getan. Was wird denn genau getan und woran hapert es noch?
Ja, also wir sind sicherlich sehr gut in Deutschland, aber das sehen wir auch weltweit, inzwischen Konzepte zu entwickeln, Dinge auf Papier zu bringen, mit anderen Worten. Also sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich meine Stadt klimawandelsicher machen, zum Beispiel eine Küstenstadt, hehre Ziele zu entwickeln, abstrakte Ziele zu entwickeln und Konzepte zu entwickeln. In der Umsetzung allerdings, da hapert es dann. Und das sehen wir überall auf der Welt. Also das sind dann schon schwierige Fragen, wenn man zum Beispiel sagt, wir könnten in der Zukunft einen Küstenschutz ertüchtigen. Das ist die eine Frage, das aufs Papier zu schreiben als eine grobe Zielvorstellung. Dann aber zu fragen, wo kriegen wir die Mittel her? Wie setzen wir es um? Setzen wir es schnell genug um? Müssen wir vielleicht teilweise Leute umsiedeln, um Platz zu schaffen für Infrastrukturmaßnahmen und so weiter? Da hapert es dann doch ganz gewaltig und von daher sehen wir so ein Auseinanderklaffen. Wir sind relativ gut da drin, inzwischen das Problem anzuerkennen und es zu diskutieren. Auch da haben wir noch Nachholbedarf. Wie wir es diskutieren, können wir auch noch genauer drüber sprechen. Aber da hat sich einiges getan. Da sind wir nicht mehr auf dem Stand von vor 10 Jahren.
Also das Bewusstsein ist da. Der Klimawandel wird jetzt nicht mehr geleugnet in dem Sinne, dass man sagt, wird ja alles nicht so schlimm.
Ja, er wird leider immer noch geleugnet. Aber ich glaube, das ist ein kleines Segment. Darüber brauchen wir gar nicht so viel zu sprechen. Er wird im weiten Teilen anerkannt und auch die Notwendigkeit, etwas zu tun, wird zumindest mal im Wagen anerkannt. Ja. Aber was das dann tatsächlich heißt und sich dann durchzudenken, welche schwierigen Entscheidungen da auf Gesellschaften zukommen, wie wird das Ganze finanziert, was muss man vielleicht aufgeben, wo muss man neue Wege gehen, wo muss man an geliebten, wir nennen das dann Mensch-Umwelt-Beziehungen festhalten, also Anbaumethoden oder auch, wie man in Küstenstädten die Uferzonen nutzt und so weiter. Das dann wirklich auch umzudenken, da tun wir uns noch nach wie vor schwer.
Lassen Sie uns nochmal über die konkrete Bedrohung reden. Ich habe da eine drastische Zahl gelesen. Bis 2050, hieß es da, werden voraussichtlich mehr als 1 Milliarde Menschen in Gebieten leben, die von Überflutungen bedroht sind. Da gehören ja die Küstenstädte dazu. Was passiert da und wie schnell in welchen Städten? Was kommt da auf uns zu?
Absolut. Und das sind sicherlich so die Zahlen. Jetzt können wir, das hängt dann ein Stück weit von dem Szenario ab, aber das sind so die Größenordnungen, über die wir sprechen. Es kann auch noch schlimmer kommen. Es kann auch, wenn wir jetzt sozusagen eine Kehrtwende schaffen, noch ein bisschen besser kommen. Wichtig anzuerkennen ist, glaube ich, dass wir 2 Stellschrauben haben, an denen wir arbeiten müssen und können. Das eine ist der Klimawandel selbst natürlich, das ist das Wichtigste. Wenn die Auswirkungen zu stark davon galoppieren, also wenn Meeresspiegelanstieg zu schnell davon galoppiert und vor allem auch Extreme in den Küsten, also Sturmfluten zunehmen, dann wird es ganz schwierig, sich da anzupassen und das treibt diese, wie wir es nennen, diese Exposition, also die Anzahl an Menschen, die potenziell in Hochwasserlagen dann leben. Der zweite Punkt ist aber...
Und Moment, ganz kurz, möchte ich gerne nachhaken. Wie schnell käme dann das Wasser sozusagen? Weil Sie sagen Sturzfluten, das ist ja was plötzlich passiert. Aber der Meeresspiegelanstieg passiert ja nicht plötzlich, sondern langsam.
Genau, der Meeresspiegelanstieg passiert vermeintlich langsam in historischen Zeiträumen, auch sehr schnell inzwischen, aber vermeintlich langsam. Das Wichtige sind die Extreme. Das ist das, was uns wehtut. Also es ist eigentlich nicht der durchschnittliche Meeresspiegelanstieg. Der ist auch wichtig für manche Fragen, Bodenversalzung und so weiter. Aber bleiben wir mal bei den Auswirkungen, wirklich den Katastrophen. Auswirkungen, da sind es die Extreme. Und da führt es nun mal dazu, dass wir mit dem steigenden Meeresspiegelanstieg auch dann steigende Extreme haben. Also wenn Sie sowieso 40 Zentimeter mehr Meeresspiegel haben, dann tut auch die Flutwelle, die reinläuft, umso mehr weh. Und das ist noch nicht mal alles, sondern auch diese Extreme, die Windgeschwindigkeiten, die Wellenhöhen und so weiter, das nimmt auch zu aufgrund von anderen Klimawandelauswirkungen, die da noch mit reinkommen. Und das tut uns dann wirklich weh. Also diese Extreme, gerade auch was Wirbelsturmereignisse angeht, bei uns wären es dann eher die Herbst- und Winterstürme und die Sturzfluten, das tut uns dann wirklich weh in den Küstenstädten und das geht sehr schnell. Dass man sich also jetzt vorstellen muss, diese Extreme, die in der Vergangenheit noch vielleicht einmal in 100 Jahren aufgetreten sind, die treten schon jetzt in den nächsten Dekaden sehr stark gehäuft auf, 3-4 Mal auf und werden extremer. Also diese Extreme nehmen schneller zu, als es sozusagen diese langsamen Anstiege des Meeresspiegels vermuten lassen würden.
Können Sie ein paar Beispiele für Küstenstädte nennen?
Ja, also wir arbeiten zum Beispiel bei mir im Lehrstuhl ganz konkret in Städten wie Mumbai, Manila, Jakarta. Ich war gerade letzte Woche in Mombasa, auch so eine Küstenstadt in Afrika, die sehr stark bedroht ist. Lagos in Westafrika sehr stark. Also das sind alles riesige Städte, die unheimlich ausgesetzt sind dem Klimawandel, die auch jetzt schon starke Zunahme an Hochwasserereignissen haben. Unter anderem auch, weil eben auch menschengemachte lokale Treiber reinkommen. Also zum Beispiel Jakarta hat ein riesiges Problem, dass sie die illegale Grundwasserentnahme nicht in den Griff bekommen und dadurch senkt sich die gesamte Stadt, was auch zum Hochwasserrisiko beiträgt zum Beispiel. Das sind also so Punkte. Und das zeigt auch diesen zweiten Punkt, den ich machen wollte. Also es kommt nicht nur auf den globalen Klimawandel an, sondern eben auch auf die Frage, wie lokal Risiko getrieben wird. Und das ist für die nächsten Dekaden fast noch ausschlaggebender. Und da zeigt sich zum Beispiel auch in diesen Studien, dass der größere Anteil dieses Zuwachses an Menschen, die bis zur Mitte des Jahrhunderts, sagen wir mal, in Hochwasserlagen leben werden, momentan daher kommt, dass wir in den falschen Räumen siedeln. Dass wir es zum Beispiel zulassen, das ist auch dann ein Problem für uns ganz konkret vor der eigenen Haustür, dass wir es nach wie vor zulassen, in Lagen zu siedeln, die entweder schon Hochwassergebiet sind oder es sehr bald werden, weil sich eben im Klimawandel da diese Hochwasserereignisse verschieben. Und das müssen wir in den Griff bekommen. Das ist die fast noch wichtigere Stellschraube für die unmittelbare Forschung unter Druck, für die unmittelbare Handlung jetzt in den nächsten Jahren, das in den Griff zu bekommen, keine Flächen mehr auszuweisen in oder Neubaugebiete zum Beispiel auszuweisen, neue Industriegebiete auszuweisen in diesen Städten, über die ich gerade gesprochen habe, in Gebieten, die schon sehr bald starkes Hochwasserrisiko haben werden. Und das ist unheimlich schwierig natürlich, weil diese Städte einen unheimlichen Wachstumsdruck haben.
Klar, das kennen wir in München auch, wenn wir hier an der Küste liegen würden.
Ja, das kennen wir in München auch, aber der Wachstumsdruck in München ist sogar auch da tatsächlich, aber nicht mit dem zu vergleichen, was wir so in Manila zum Beispiel hätten, wo wir pro Jahr also über Tausende an Menschen sprechen, die in die Stadt ziehen. Dann gibt es das lokale Bevölkerungswachstum, was viel höher ist. Also das sind ganz andere Größenordnungen. Ja.
Also die erste Maßnahme wäre, dort nicht zu sein, wo es gefährlich wird, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und das ist natürlich schwierig, wenn man schon da ist, wenn man dort lebt, wenn es die Stadt schon gibt. Gibt es denn eigentlich auch Musterknaben, nenne ich es jetzt mal, unter den Küstenstädten?
Ja, es gibt schon natürlich viele, viele Städte, die sehr gut vorangehen. Kopenhagen ist so ein Beispiel zum Beispiel, die viel in den Klimaschutz investieren, aber auch sehr viel in die Klimawandelanpassung. Kann man natürlich sagen, die Niederländer sind da sehr stark dabei, haben zwar ein bestimmtes Paradigma zum Schutz der Städte, aber sind natürlich da sehr effektiv dabei. London hat sich mit dem Thames Barrier und dem ganzen Konzept drumherum, also diese Abriegelung.
Abriegelung gegenüber dem Wasser, also sowas wie ein Damm, nur stärker.
Ja, es sind so Schleusentore, die man dann, wenn es Springtiden gibt, also besonders hohe Tidestände und Sturmwellen, die Themse reindrücken, die man dann runterfahren kann zum Beispiel. Da sind Klimazuschläge mit eingerechnet momentan. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Es gibt vor allem auch Sachen, die abseits von dem strukturellen Küstenschutz liegen, wo Städte tatsächlich sehr gut vorangehen. Also zum Beispiel auch selbst die Arbeit in Mumbai, die wir da machen, zeigt doch sehr deutlich, dass wir auch da gute Ansätze haben, zum Beispiel mit informellen Siedlungen umzugehen, Verwundbarkeiten dort herunterzufahren. Es sind sehr viele NGOs aktiv, zum Beispiel die lokale Verwundbarkeit der Bevölkerung herunterzufahren, über Nachbarschaftshilfen dafür zu sorgen, dass man zum Beispiel das Wissen in diese Siedlungen reinbekommt, aber dann auch das Wissen darüber, wie man damit umgehen kann, also Häuser höher zu legen, zum Beispiel für den Hochwasserfall Evakuierungsmaßnahmen zu planen, Kinderbetreuung zu organisieren und so weiter. Das sind also alles Punkte, die ja auch mit da reinzählen, abseits von der gebauten Infrastruktur.
Aber da braucht man ja auch Geld dafür. Da muss ja eine Menge Geld in diese neue Infrastruktur gesteckt werden. Und die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, das sind ja Regionen der Erde, wo das Geld nicht unbedingt so dick zu Hause ist, sage ich mal.
Das ist ein Riesenthema, deshalb ist das auch sicherlich eins der heißesten Eisen in den globalen Klimaverhandlungen, also wenn es an die Klimakonferenzen geht und was da diskutiert wird, ist genau das. Wie wird eigentlich den Ländern, die die höchsten Auswirkungen haben, oft in tropischen, subtropischen Lagen, die gleichzeitig die geringsten Kapazitäten haben, damit umzugehen, also wo das Pro-Kopf-Einkommen viel geringer ist, wo Staatlichkeit, zum Beispiel jetzt die Budgets der Städte viel geringer sind und so weiter, da umzugehen, wie kann man diesen Ländern eigentlich helfen, weil ja gleichzeitig das historisch betrachtet die Länder sind, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben und jetzt sozusagen diese Suppe ganz stark auslöffeln müssen. Und deshalb ist das die heißeste Frage, wie können eigentlich Gelder zur Verfügung gestellt werden vom sogenannten globalen Norden, von den reicheren Ländern, die häufig die Verursacherländer sind, an diese Länder. Auch da kommen wir vorwärts weltweit, wiederum ähnlicher Befund. Es gibt da Ziele, da jetzt ein neueres Ziel, über 100 Milliarden Euro pro Jahr sogar dann dafür auszugeben und zu transferieren. Aber in der Erreichung dieser Ziele, welche Gelder zählen wir da wirklich rein? Und eigentlich müssten es noch viel mehr werden. Auch da sind wir wiederum zu langsam. Das ist tatsächlich die Frage.
Ist denn das mangelnde Geld der Hauptfaktor dafür, dass wir so langsam sind, ja, und jetzt so unter Druck stehen?
Ja, ich glaube, das mangelnde Geld ist verbunden mit anderen Faktoren, die dann auch wichtig sind. Und das ist eben die Gewichtung dieses Problems im Vergleich zu anderen Problemen. Das ist auch ein Thema, das wir hier, glaube ich, auch in Deutschland ganz stark haben. Also wir können uns schon fragen, findet ein ehrlicher und offener Diskurs darüber statt, wie teuer das eigentlich werden wird? Oder haben wir in der Vergangenheit zu häufig und zu lange das Problem schön geredet sozusagen? Dass wir gesagt haben, das wird alles zwar unangenehm, aber wenn wir das zügig angehen und wenn wir gucken, dass wir Maßnahmen generieren, die, wie wir das denn viele Co-Benefits haben, also viele Synergien haben, nehmen Sie zum Beispiel Grünflächen in Städte zu bringen, da wird dann gesagt, das hat da für den Klimawandel ist das gut, für den Klimaschutz ist, also für die Anpassung ist das gut, mit Starkregen zum Beispiel umzugehen, mit Hitze umzugehen, es bringt Kühlung hinein, gleichzeitig bringt es Naherholungsräume, es bringt ein bisschen Ökodiversität wieder zurück in die Städte, all das, und deshalb ist das alles schon ein schönes Ding. Wir übersehen aber dabei eine ehrliche Diskussion darüber, dass es doch auch sehr teuer wird und dass wir eigentlich noch keine gute Vorstellung haben, wie wir uns diese Kosten teilen stellen werden gesellschaftlich, auch hier bei uns in Deutschland, würde ich sagen. Also zum Beispiel die ganz konkrete Frage, welchen Anteil können eigentlich Kommunen, die bei uns gesetzlich eigentlich die wichtigsten Akteure sind, zum Beispiel sowas wie Hochwasserschutz auch zu organisieren, welchen Anteil können eigentlich Kommunen oder welches Sicherheitsverständnis können eigentlich Kommunen noch bringen in der Zukunft? Können sie die ganze Ertüchtigung der Infrastruktur und all das noch leisten, auch in Zeiten knapper werdender Kassen? Und wie verteilen wir diese Aufgaben? Das diskutieren wir viel zu wenig explizit.
Nun wurde ja von unserer Bundesregierung ein großes Infrastrukturpaket geschnürt mit viel Geld drin, klingt zumindest erstmal so. Kommt da auch etwas bei den Maßnahmen an, die Sie sich wünschen?
Das ist sehr zu hoffen. Das wird sich zeigen in der Zukunft, aber ich denke, das ist sehr zu hoffen. Grundsätzlich muss erst die Frage geklärt werden, wer ist denn nun finanziell in Deutschland verantwortlich dafür? Also wie verteilen wir auch die Aufgaben zwischen Bund, Land und dann den Kommunen um? Also da brauchen die Kommunen sicherlich stärkere Unterstützung auch von diesen zentralen Paketen. Und ich glaube, es wäre auch ein Fehler jetzt zu sagen, dass Klimawandelanpassung mit einem Infrastrukturpaket abgeklärt ist sozusagen. Also das wird ein Thema sein, das wird uns das nächste Jahrhundert und darüber hinaus als fortlaufende Aufgabe beschäftigen. Von daher brauchen wir da sicherlich strukturellere Lösungen, das auch sozusagen zu verankern in der grundsätzlichen Aufgaben- und Finanzteilung.
Und es gibt ja immer wieder Katastrophen und Unfälle, wo die Menschen aufschrecken, die letztlich auch auf die Folgen des Klimawandels zurückzuführen sind. Ich denke jetzt an den Regionalzug in Baden-Württemberg, der Ende Juli entgleist ist. Die Ursache war ja offenbar ein Erdrutsch, der auch wiederum durch starken Regen begünstigt wurde. Kann man denn gegen solche Kettenreaktionen eigentlich etwas tun? Man kann ja nicht jeden Hügel an Bahnstrecken jetzt besonders absichern, oder?
Ja, aber das werden wir uns schon fragen müssen. Also wir werden uns schon fragen müssen und da können wir auch forschungsseitig natürlich beisteuern, zum Beispiel Risikoanalysen zu fahren, welche Hänge werden wie instabil, welche anderes großes Thema für die Bahn sind Böschungsbrände zum Beispiel, welches Risiko besteht da. Und natürlich muss man das in der Zukunft mit einbinden und muss sozusagen auch im Risikomanagement das mit kalkulieren. Und da gibt es auch Wege und Möglichkeiten, das zu tun, Frühwarnsysteme zu haben oder eben auch einfach baulich sozusagen anzupassen und zu sagen, gewisse Hangneigungen in den Hochrisikolagen müssen dann abgebaut werden, kann es so nicht mehr geben. Oder Schutzverbauungen müssen rein, wie wir das im Alpenraum ja schon zunehmend machen gegenüber neuen Gefahren. Das zeigt so ein bisschen, also ich würde nicht sagen, wir können da nichts machen und müssen da den Kopf in den Sand stecken und die Hände in den Schoß legen, sondern das wird schon die Aufgabe sein, da genau etwas zu machen. Und genau solche Beispiele zeigen eben, wie umfassend diese Aufgabe ist. Also wir können da von den Höhen der Berge bis zur Tiefsee gehen, wir können vom Norden Deutschlands bis zum Süden Deutschlands gehen, wir können weltweit von den Polkappen gehen. Jegliche Art von Infrastruktur, jegliche Art von Landwirtschaft ist davon in einer oder anderen Art und Weise betroffen. Und das zeigt diese Größenordnung des Problems.
Und nicht nur die Gefahrenlage verändert sich und wird drastischer. Ich könnte mir vorstellen, dass sich auch die Forschung in Ihrem Gebiet und der Druck, der dahinter steht, oder der Zeitdruck verändert hat.
Ja, natürlich. Also sicherlich eine ganz große Änderung der letzten Dekaden ist es bei uns, dass wir zunehmend nicht mehr nur in Anführungszeichen das Problemverständnis generieren, wissenschaftsseitig. Das war am Anfang sehr wichtig zu verstehen, wie funktioniert dieser Klimawandel, welche Auswirkungen kommen da auf uns zu und so weiter. Jetzt gibt es einen riesigen Shift die letzten Jahre und vielleicht ein, zwei Jahrzehnte hin zum auch dem Verständnis von Lösungen. Also nicht nur zu fragen, was kommt da auf uns zu, sondern was ist effektiv, effizient, politisch umsetzbar, sozial akzeptabel und so weiter, was wir auch dazu machen können. Und da haben wir sicherlich auch in der Forschung sogar noch Nachholbedarf. Wir haben im letzten Sachstandsbericht des Weltklimarats gesehen, dass wir doch in vielen Teilbereichen der Klimawandelanpassung einen Engpass an Studien haben, die uns speziell auch was sagen zur Effektivität dieser Maßnahmen. Funktionieren die eigentlich? Und unter welchen Szenarien funktionieren sie? Oder wie lange funktionieren sie noch? Ganz wichtiger Punkt zum Beispiel.
Woran liegt es, dass es diese Studien nicht gibt?
Na, ich glaube, das ist ja, Wissenschaft muss sich da auch anpassen sozusagen. Also es gibt schon Studien, aber es gibt noch nicht die umfassende Breite in allen Bereichen. Und das liegt unter anderem daran, dass eben auch da ein Problemverständnis in der Wissenschaft wachsen muss. Das tut es aber sehr, sehr schnell. Da gibt es sehr schnelle Anpassungsprozesse, auch dann diese Studien jetzt auch zu liefern, liegt auch zum Teil daran, dass Forschungsförderer da mitziehen müssen und auch diese Art der Forschung auch verstärkt fördern müssen.
Also wieder das Geld.
Wieder das Geld und das alles, wollte ich gerade sagen, das alles eben auch teilweise in Zeiten knapper werdender Kassen, also die Forschungsförderung, auch die ist in Deutschland, in Europa, weltweit, in den USA sowieso, was den Klimawandel angeht, stark unter Druck. Also auch das wird nicht leichter unbedingt, da aufzuholen. Aber also dieses Problem, dass wir Studien haben zu der Evaluierung von Möglichkeiten im Umgang mit dem Problem, das behebt sich momentan rapide, da zieht die Forschung sehr schnell nach.
Sie haben vorhin schon einen weiteren großen Bereich angesprochen, der uns ja wirklich vor allen Dingen in den Großstädten Sorgen machen muss, nämlich die zunehmende Hitze. Das haben ja viele von uns noch gefühlt vor Augen, diese Hitzeperiode, die wir hier in Deutschland erlebt haben. Und ich habe gelesen, bei uns sterben jedes Jahr mehr Menschen an Hitze oder an den Folgen von Hitze als im Straßenverkehr. Sogar hier bei uns in Deutschland, wo es ja zwischendrin immer wieder abkühlt.
Ja, das ist so, genau. Und das wird sich, wenn wir die Szenarioanalysen haben, dann auch noch deutlich verschärfen. Also das ist ein riesiges Problem. Und auch das wiederum zeigt, wenn wir jetzt fragen, nur Problem erkannt. Ich glaube, das ist weitestgehend erkannt. Gucken wir nicht nur auf die Todeszahlen, gucken wir auch auf die, die wirklich da Stress leiden. Und das ist auch wieder ein sehr, sehr weitgehendes Problem. Ein Beispiel mal zum Beispiel bei mir in der Fakultät. Ich war jetzt die letzten 2 Jahre Dekan, haben wir sehr stark diskutiert, wie wir in den Prüfungszeiten, die bei uns Mitte Juli liegen, wo wir in den letzten Jahren häufiger mal Hitzewellen hatten, wie wir das eigentlich entzerren können, dass wir nicht Prüfungen in stark überhitzten Hörsälen schreiben, wo dann Leute 4 Stunden am Stück sehr wichtige, für ihre eigene Karriere sehr wichtige Prüfungen schreiben müssen in Hörsälen, die teilweise 30 Grad haben. Zeigt so ein bisschen, wie weitgehend auch da das Beispiel ist und dass wir weggehen sollten von immer nur den ganz krassen, also klar, es wird zu einer Übersterblichkeit noch stärker kommen durch die Hitze, das ist ein riesiges Problem, aber es sind schon auch die anderen Faktoren, die da alle mit reingehen.
Die Menschen, die sterben, sind es Menschen, die gesundheitlich schon vorbelastet sind, die älter sind oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? Ist es auch der Dachdecker auf dem heißen Dach?
Ja, die Fälle gibt es natürlich auch, sozusagen spontane Hitzeschläge, aber der ganz überwiegende Teil sind schon Menschen, wo wir über ein verfrühtes Ableben sprechen eigentlich, also die Vorbelastungen haben und dann eben sozusagen in den Hitzewellen versterben. Das ist der ganz überwiegende Teil. Ne? Aber das ist natürlich schwierig zu sagen. Jetzt bin ich kein Mediziner, aber das ist natürlich schwierig zu sagen, wenn man sich die Studienlage anguckt. Das klingt jetzt so einfach und so leicht, dann gibt es eben ein verfrühtes Ableben von Vorerkrankten und älteren Menschen. Natürlich ist es im Alltag dann schon irgendwie eine schwierige Frage, wenn man sich jetzt überlegt, ich habe selber kleine Kinder zum Beispiel, dass da vielleicht die Großeltern in der Hitzewelle versterben und ohne die Hitzewelle oder mit besserer Anpassung an die Hitzewelle hätte es vielleicht nochmal einige Jahre obendrauf gegeben sozusagen. Also auch das ist ein Thema, das sollte man nicht kleinreden sicherlich.
Wie genau kann man sich denn anpassen? Wie können wir uns vor den kommenden Hitzewellen schützen? Natürlich das Erste, was einem einfällt, ist auch das Beispiel, was Sie jetzt genannt haben aus Ihrem Arbeitsbereich, sich der Hitze nicht auszusetzen, zu gucken, dass man Termine verschiebt und so. Aber wenn man jetzt als älterer Mensch in einer heißen Dachwohnung ist und hat keine Klimaanlage, was soll da passieren?
Also es gibt sicherlich große Felder der Anpassung, was wir da gerade bei der Hitze tun können. Das eine ist das ganze Städtebauliche. Also wie bauen wir die Städte so, dass mehr Kaltluft in die Städte kommt, dass wir Kühleffekte haben durch Stadtgrün, durch Wasser in den Städten, dass wir Versiegelung rückgängig machen, all diese
also
Punkte.
Also die Bodenversiegelung,
genau, die ja zu diesem sogenannten Hitzeinsel-Effekt führt. Also wir reden häufig über die Durchschnittstemperaturen, was der Klimawandel so bringt. In den Städten multipliziert sich das ja. In den Städten haben wir also Erwärmungsgrade, die deutlich über den globalen Mittelwerten liegen. Heißt konkret, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, wir sind momentan bei knapp 1,5 Grad globaler Durchschnittstemperatur der Erwärmung, dann heißt das, in vielen Städten sehen wir schon, dass wir eine Zunahme von 3 bis 4 Grad haben. Und dann kommen die Hitzewellen eben obendrauf. Das ist also die Städte sorgen für ihre eigene Hitzeinsel sozusagen, weil sie dunkle Oberflächen haben, weil sie viel Beton haben, viel gebaute Umwelt haben, wenig Durchlüftung haben. Und das müssen wir zum Beispiel auf städtebaulicher Seite angehen. Das ist der eine große Punkt.
Ja. Da würde ich aber gerne gleich kurz einhaken. Ja. Jetzt, wenn man neu baut, kann man das ja berücksichtigen. Aber was ist mit dem, was bereits gebaut wurde und den Flächen, den großen Plätzen, die zum Beispiel versiegelt sind? Wären Sie dafür, das alles aufzureißen?
Das ist ein Riesenthema. Ich denke, wir müssen in der Zukunft genau über solche Fragen zum Beispiel sprechen, wie wir auch, um es konkreter zu machen, um so ein bisschen das deutsche Planungsrecht dran zu bringen, wie wir auch im Bestand umbauen können. Da tun wir uns unheimlich schwer. Wir haben in Deutschland ein unheimlich hohes Gut in der rechtlichen Güterabwägung, das ist der Bestandsschutz. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt sagen möchten, meinetwegen als Kommune beim Bauleitplan gebe ich gewisse Satzungen mit raus, wo die Oberflächenversiegelung geklärt ist, das können Sie machen. Sie können zum Beispiel im neuen Häuslebauer sagen, die Garageneinfahrt darf nicht mehr voll versiegelt sein zum Beispiel und das muss eine Dachbegrünung her. Das können Sie im Neubestand oder im Neubau machen. Im Bestand schießt Ihnen da sehr schnell der Bestandsschutz rein, dass wenn Sie jetzt ein Haus haben, was 80 Jahre alt sind, wo Sie das nicht haben, es gar nicht so einfach ist in Deutschland, dass Ihnen die Kommune auferlegt, innerhalb von 10 Jahren das rückzubauen oder umzubauen. Aber da müssen wir sicherlich ein Stück weit ran.
Also das heißt rechtlich auch etwas
rechtlich
ändern?
Genau, das ist sicherlich der ganz große Punkt, das Klimawandel-Anpassung. Wir sprechen jetzt immer viel über Verhaltensänderungen und sozusagen Bauänderungen, die institutionellen Änderungen. Das sind eigentlich die ganz großen harten Bretter, die sozusagen die Grundlage für alles bieten. Und da müssen wir eigentlich ran, viel verstärkt. Das ist auch Schlange schon erkannt. Dazu haben wir schon vor 15 Jahren publiziert. Aber da tun wir uns sehr, sehr schwer, das rechtlich umzusetzen.
Weil Sie gerade sagen, es wurde schon vor 15 Jahren publiziert. Die Erkenntnisse zum Klimawandel sind ja nicht neu. Und es ist sicher auch mehr in den Medien jetzt inzwischen. Ja? Woran liegt das? Über das Geld haben wir schon geredet, dass sich da nicht schnell genug was tut.
Vielleicht ein grundsätzlicher Kommentar dazu. Ich bin gar nicht so ein Freund immer, ich sagte zwar auch eingangs, es tut sich nicht schnell genug, aber ich würde das gar nicht als eine rein Negativlesart geben. Man kann die Frage ja auch umdrehen. Also wir haben eben zum Beispiel diese Fragen schon vor 15 Jahren bearbeitet und vor 10 Jahren. Und wir sitzen jetzt hier im Jahre 2025 in diesem Studio und zum Beispiel letztes Jahr ist ein deutsches Klimawandel-Anpassungsgesetz durch den Bundestag gegangen. Und das wird jetzt in die nachgelagerte Gesetzgebung geben. Also viele der Dinge tun sich ja oder es tut sich an vielen Stellen etwas. Die Anzahl der Kommunen in Deutschland, die Hitzeaktionspläne haben, die Klimawandel-Anpassungspläne haben, die einen Klimawandel-Anpassungsbeauftragten haben und so weiter. Da stehen wir ganz woanders als vor 10 Jahren. Also es tut sich einiges, klar. Jetzt können wir fragen, müssten wir nicht noch schneller sein? Aber ich würde gleichzeitig vielleicht als eine grundsätzliche Bemerkung sozusagen es auch nicht nur schlecht reden wollen. Wir stünden ganz woanders, wenn wir die Wissenschaft nicht gehabt hätten.
Das mit Sicherheit.
Genau. Wie können wir es noch weiter beschleunigen? Das sind natürlich genau die Fragen. Also ich glaube, ein offener und ehrlicher Diskurs eben über diese Herausforderungen, das ist tatsächlich gebraucht. Also zum Beispiel die Frage, die ich eben angesprochen habe, wirklich dann auch zu diskutieren, wollen wir nicht rechtlich viel stärker auch sozusagen in den Bestand eingreifen können? Jetzt sträuben sich da gleich die Nackenhaare bei vielen
Eigentümern, klar.
Aber nehmen wir mal andere Fragen, die vielleicht unproblematischer sind. Wir machen Projekte hier auch in der Region. Wir haben Projekte in Weilheim, in vielen Kommunen, Garmisch-Partenkirchen und so weiter. Da sagen uns Akteure, wir würden eigentlich sehr gerne hingehen und würden bei dem Discounter, wo sozusagen die großen Ketten 3, 4 nebeneinander sind, einen riesiger Parkplatz da ist, da würden wir sehr gerne hingehen und zur Entsiegelung auffordern, sagen wir es mal ganz vorsichtig, dürfen wir aber rechtlich nicht zum Beispiel solche Fragen. Also das sind, glaube ich, unproblematischere Fragen, wo sich jetzt keine großen Fragen des Denkmalschutzes oder wie auch immer dran sträuben würden. Ja, also ich glaube, da gäbe es Wege, wo wir vorweggehen könnten und ein Stück weit auch politischen Mut beweisen, Dinge dann auch anzugehen und dann sozusagen Überzeugungsarbeit dafür zu leisten, dass wir die Leute da auch mitnehmen. Das haben wir vielleicht so ein Stück weit verloren in dem Thema.
Nun sind Sie ja einer der führenden Klimaexperten und waren ja schon öfter als Autor für den Weltklimarat tätig. Im Moment sind Sie koordinierender Leitautor in dem IPCC-Sonderbericht zu Klimawandel und Städten. Der Bericht soll 2027 erscheinen. Haben Sie da schon ein Zwischenergebnis für uns oder eine Tendenz vielleicht?
Ja, also ich darf jetzt weniger über die Zwischenergebnisse sprechen, aber natürlich zeigt sich so im Großen und Ganzen, wenn man einfach mal die Studienlage, wir machen ja nichts anderes als die Studienlage auszuwerten und aufzubereiten für politische Entscheidungsträger. Von daher können wir recht unaufgeregt über die Studienlage sprechen. Das klingt dann erstmal einfach, Studienlage auswerten, vielleicht noch so ein bisschen was zu der Arbeit. Wir haben da sicherlich mehrere tausend, jetzt im nächsten Sachstandsbericht über 300.000 Studien, die da eigentlich auszuwerten sind. Also da tut sich unheimlich was auf der wissenschaftlichen Seite. Das gilt es sozusagen auszuwerten, aufzubereiten für die politischen Entscheidungsträger. Und im Wesentlichen zeigt sich in diesen Studien eben, was wir eben auch schon angesprochen haben. Also es wird unheimlich viel experimentiert, das ist das Positive. Städte machen mit Lösungen experimentiert. Städte machen vieles, gehen unterschiedliche Wege, probieren vieles aus. Wir haben dummerweise gleichzeitig aber auch die Situation, und das passt ganz gut zu Ihrem Titel hier, Forschung unter Druck, dass wir auf dem Klimaschutz, also auf der Frage, wie kommen wir eigentlich voran, Emissionen einzudämmen, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entnehmen und so weiter, da haben wir geschludert die letzten Jahre. Von daher sind wir in meinem Forschungsfeld den Auswirkungen des Klimawandels und der Anpassung, obwohl sich vieles tut, trotzdem jetzt in Verzug. Das ist sozusagen das Schwierige an dieser ganzen Situation. Es tut sich vieles, viele Kommunen gehen voran, Nationen bringen ihre nationalen Anpassungsgesetze auf den Weg. Es werden viele Mittel freigemacht dafür, nicht ausreichend. Alles klar, aber es tut sich einiges. Und trotzdem wird es vorne und hinten nicht reichen, um einen Anstieg der Auswirkungen abzufedern und zu verhindern. Das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Von daher ist vieles der Analyse, die wir jetzt machen in dem Spezialbericht, ist das anzuerkennen, diese Situation anzuerkennen und zu sagen, es wird kein Schlaraffenland-Kontext sein für Städte. Ihr werdet nicht die Situation haben, dass ihr aus einem vollen Portfolio aus Maßnahmen alles gleichzeitig und sofort machen könnte. Deshalb geht vieles unserer Analyse jetzt, auch gerade bei mir im Kapitel, dass ich zusammen mit einer Kollegin leiten darf, dahin zu sagen, wie können wir in dem Kontext begrenzter Ressourcen, auch in dem Kontext begrenzter politischer Aufmerksamkeit, politische Entscheidungsträger sagen uns ja ganz richtig, diese Weltklimaratsberichte, da sagt ihr immer, wir müssen alles sofort und unheimlich integriert machen. Und dann sagen uns politische Entscheidungsträger, wir haben eine ganz andere Realität. Wir sind gewählt, vielleicht für 4 Jahre. Da ziehen wir ein bisschen was vorne und hinten ab. Wahlkampf und Aufgleisen von Teams und Gremien und so weiter. Dann haben wir effektiv gute 3 Jahre was zu machen, haben einen sehr begrenzten Haushalt, haben jede Menge andere Dinge, Zollkriege, konkrete Kriege, Flüchtlingsfragen und so weiter und so fort. Und wir wollen von euch eigentlich wissen, wie können wir in diesen begrenzten Ressourcen die Mittel und Wege finden, die am effektivsten, am kosteneffektivsten sind und uns sozusagen, der Amerikaner würde sagen, the biggest bang for the buck bringen. Also wo kriegen wir das meiste raus mit dem gleichen Ressourceneinsatz, auch mit dem gleichen politischen Ressourceneinsatz.
Wie und beantworten das, Sie die Frage?
Und das ist eben genau. Und da haben wir tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Wissenschaft, dass dafür sind diese Weltklimaratsberichte richtig, das jetzt zusammenzuführen, weil der Großteil der Studien auf Einzelaspekte guckt, auf den Küstenschutz, auf die Hochwasserschutzverbauung und so weiter. Wie beantworten wir diese Frage? Wir versuchen jetzt tatsächlich Pfade aufzuzeigen in dem Bericht, dass wir sagen, mit gewissen Maßnahmen, die es am Anfang gibt, kann man andere positive Wandeleffekte freimachen. Klingt jetzt sehr abstrakt.
Können Sie ein Beispiel bringen?
Genau, heißt zum Beispiel, nehmen wir mal sowas, wie wir eben gesagt haben, das Stadtgrün, das wir reinbringen. Wenn wir das schaffen würden, relativ zügig zu machen, hätten wir viele Ziele damit erreicht auf einmal und sozusagen die Investitionen. Erstmal klingt es sehr, sehr teuer. Wir durchleben das gerade in München. München ist dran, einige Straßen dann doch umzubauen, Fahrradwege reinzubringen, Straßen zu verengen, Begrünung zu machen und so weiter. Es ist unheimlich teuer, das zu machen, Baumrigolen zu pflanzen und so weiter. Aber es wird sich dann zeigen, dieser Kosteneinsatz führt eben dazu, dass wir auf verschiedenen Dimensionen Ernte oder Erträge haben. Ne? Das sind so Fragen. Gleichzeitig sind es zum Beispiel Dinge wie diese institutionellen Fragen anzugehen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Wahlperiode und da muss wirklich was vorwärts gehen am Klimawandel, sich auch zu fragen, was sind eigentlich die institutionellen, die rechtlichen Barrieren, die uns momentan nicht erlauben, vorwärts zu gehen. Und die abzustellen, würde dann in der zweiten Wahlperiode dazu führen, dass man dann wirklich auch vieles mal ganz konkret heißt zum Beispiel, wir tun uns in Deutschland unheimlich nach wie vor schwer mit dieser Risikobemessung. Wir haben im Baugesetzbuch zum Beispiel drinstehen, was wir in Zonen des 100-jährlichen Hochwassers bauen können und was wir in Zonen des 100-jährlichen Hochwassers nicht bauen können.
Aber das 100-jährige Hochwasser gibt es in dem Sinn gar nicht mehr. Es gibt ja das jährliche Hochwasser, oder?
Ganz genau. Und das müssen wir sozusagen rechtlich anpassen. Da müssen wir sagen, wie gehen wir eigentlich mit dieser Unsicherheit um und mit dieser Frage, dass wir in Zukunft nicht mehr ganz genau sagen können, meine Hochwasserlinie verläuft hier an der Gartenzaungrenze zum Beispiel und dahinter kriege ich eine Baugenehmigung und davor nicht. Wir müssen viel mehr mit Unsicherheiten planen in der Zukunft. Wir müssen Prinzipien in die Planung bringen, in die Bauleitplanung zum Beispiel, dass wir sagen, wenn es fraglich ist, ob das in 20 Jahren Hochwasserfläche ist, dann vielleicht zunächst mal zurückhalten und vielleicht erst in 10 Jahren freimachen. Also das sind so rechtliche Fragen, die wir angehen können. Und
bürokratische auch.
Bürokratische Fragen, genau. Die klingen erstmal unheimlich trocken und langweilig, aber die würden es uns erlauben, die brauchen wir sozusagen als Grundelement, um später Wandelprozesse bei der Hitze, beim Hochwasser, bei den Starkniederschlägen, bei den Sturzfluten und so weiter dann auch zu ermöglichen. Ne? Und das versuchen wir momentan in diesem Weltklimaratsbericht sehr deutlich aufzuzeigen, wo sozusagen die ersten Schritte liegen müssen und womit man dann zweite und dritte Schritte möglich machte.
Ich hätte noch 2 persönliche Fragen an Sie zum Schluss, die natürlich auch mit unserem Thema zu tun haben. Wie geht es einem denn eigentlich als Forscher, wenn man so viel mit den bitteren Wahrheiten wie den Auswirkungen des Klimawandels zu tun hat und sich doch an einigen Stellen nicht so viel bewegt, wie man hofft? Ist das frustrierend?
Ja, ich glaube, das hat ein großes Potenzial, frustrierend zu wirken. Und ist ganz interessant, die Frage kommt häufiger auf uns zu. Ich persönlich, vielleicht ist das auch so ein Schutzmechanismus, versuche eigentlich eher auf die positiven Elemente zu gucken. Und wie ich eben so angedeutet habe, das Glas ist nicht nur halb leer in meinen Augen, sondern es ist deutlich auch halb voll. Und wir kommen in vielen Dingen vorwärts. Und es ist ja immer auch so ein bisschen die eigene Frage der Motivation. Ist das, was ich hier mache, wo man wirklich viel, ist kein 9-to-5-Job, so eine Professur in so einem Bereich zu leiten, großen Lehrstuhl, Weltklimarat und so weiter. Da gehen viele Wochenenden und Nächte drauf, das zu machen. Man macht viele andere Dinge nicht, die man sonst auch schön im Leben machen könnte. Und die Frage ist, macht das eigentlich Sinn? Führt das zu irgendwas? Und da versuche ich, vielleicht ist es ein Selbstschutzmechanismus, da versuche ich mir aber doch einzureden, ja, das macht Sinn. Und wenn wir solche Art der Forschung nicht hätten, sind ja nicht nur wir hier in meiner Gruppe, es sind ja weltweit viele, viele Leute, die an ähnlichen Fragen arbeiten. Wenn wir das nicht hätten, ohne die Klimawissenschaft hätten wir ein Pariser Abkommen nicht gehabt. Ohne die Klimawissenschaft hätten wir sicherlich jetzt kein Anpassungsgesetz in Deutschland und so weiter. Also ich meine schon, mir einzubilden, dass das sehr viel Sinn macht, was wir da machen und auch einen Einfluss hat. Natürlich muss es schneller gehen und alles, daran müssen wir arbeiten. Aber es ist schon wichtig und sinnvoll, dass wir das machen. Und das hilft einem so ein Stück weit, die Motivation hochzuhalten und vielleicht die Frustration ein Stück weit auszublenden.
Nun die 2. persönliche Frage. Die bayerischen Sommerferien dauern noch eine ganze Weile. Fahren Sie denn noch in den Urlaub? Und wenn ja, was haben haben Sie sich als Reiseziel ausgewählt, als Klimaforscher? Den warmen Süden oder den ja immer noch kühleren Norden?
Ja, das ist ganz interessant. Wir sind tatsächlich immer eher im Norden unterwegs. Dieses Jahr machen wir so eine Mischung. Von München aus ist es ein Stück weit nördlich. Wir fahren nach England tatsächlich. Der eine Sohn hat so langsam Englisch in der Schule und da dachten wir, wir versuchen so im Nahraum gar nicht weit weg zu fliegen, aber das, was wir so mit Zügen, Schiffen, Autos erreichen können, dann auch zu machen. Und in den Süden England geht es.
Ja. Und hat die Auswahl dieses Reiseziels auch etwas damit zu tun, dass es da angenehmer ist, kühler ist?
Hatte jetzt in dem Fall tatsächlich nichts damit zu tun, aber ansonsten ist das bei uns ein starkes Thema. Wir sind sehr Nordsee verbunden. Zum Beispiel kommt ein bisschen, da hängt ein bisschen auch damit zusammen, wo wir herkommen, ursprünglich meine Frau und ich. Und da ist das schon tatsächlich ein Thema. Also wir sind eher da anzutreffen, wo wir nicht die 40, 45 Grad haben und dann nur im Schatten sind, sondern da, wo man auch noch rausgehen kann. Da sind wir im Sommer eigentlich eher in den nördlichen Gefilden anzutreffen, ja.
Wobei sich die Nordsee doch auch extrem erwärmt hat.
Natürlich, natürlich, natürlich. Aber im Vergleich zur Adria für den persönlichen Erholungscharakter ist das nochmal was ganz anderes. Aber natürlich auch die Hitzewellen in den Ozeanen aber sind ein Riesenthema. Aber wir waren ja schon bei den persönlichen Fragen.
Genau. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Urlaub und Ihrer Familie natürlich auch. Vielen Dank auch für das Gespräch, Professor Matthias Garschagen, Klimaexperte und Inhaber des Lehrstuhls für Humangeographie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das war eine Folge unserer Gesprächsreihe Forschung unter Druck, hier bei IQ, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Iska Schriegelmann und ich sage Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank für die Einladung.